guten Abend, meine Damen und Herren. Im Namen des Vereins Freie Ukraine in Braunschweig darf ich Sie heute Abend hier begrüßen und herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Taras Levchenko, wohne derzeit in Braunschweig, komme aus Kiew, aus der Ukraine. Und als erstes möchte ich auch noch kurz mich sehr herzlich bei unserem Vereinsmitglied, Herrn Professor Dr. Weil, bedanken. Für die wunderbare Idee, diesen Abend hier, diesen literarischen Abend in diesem Rahmen zu organisieren, auszurichten. Und natürlich ein großer Dank gilt unserem Gastgeber oder Gastgeberin der Herzog-August-Bibliothek. Und dafür möchte ich mich bedanken. Ja. Die sollte ja authentisch klingen, ne? Kommen aus der Ukraine. Ja. Ich wollte ein paar Worte sagen zu unserem heutigen Gast, Frau Katrin Raba. Sie hat in unserem Sinne für die ukrainische Literatur Außergewöhnliches geleistet. Man könnte jetzt die Stimmen und Epitheta aus den Feuilletons der Zeitungen zitieren, aber für mich, also ich finde noch beeindruckender, eine eigene Erfahrung, die ich gemacht habe, Ende Nuller Jahre bei einem Besuch der Frankfurter Buchmesse fand ich bei dem Stand des Sukamp Verlags mehr ukrainische, moderne ukrainische Autoren in Deutsch übersetzt als bei dem Länderstand der Ukraine im Original. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt und zum Nachdenken gebracht. Einen zweiten persönlichen Bezug für mich wäre, dass die moderne ukrainische Literatur, die Literatur aus meiner Heimat, einen besonderen Klang, eine besondere Farbgestaltung, eine interessante Duftnote hat und das alles in eine wahnsinnige Vielfalt. Und da habe ich auch den Geist, da spüre ich den Geist der wiedergewonnenen Freiheit nach Sowjetjahren und eines immer stärker werdenden Selbstbewusstseins eines ganzen Volkes. Und nicht erst seit Euromaidan. Und als ich 2005 nach Deutschland zog, wollte ich so gern diese ganze Palette an Gefühlen und Empfindungen mit meinem deutschsprachigen Teil der Familie teilen. Und ich habe mich gefragt, wie das ginge. Soll ich etwa jetzt die ganzen Bücher jetzt übersetzen? Das geht ja gar nicht. Und dann kam ich bei einem Buchhandlung vorbei und fand ein Buch von Andruchowitsch. Dann fand ich mal ein Buch von Lyubko Deresch. Und ich war sofort hingerissen und begeistert, habe das gekauft und meinen Freunden, meine Familie präsentiert. Also mit ihrer Arbeit bereicherte Frau Rabe nicht nur die deutsche Literaturlandschaft, sie brachte auch auf diese Art und Weise die Ukraine nach Europa, stückchenweise, ein Stein nach dem anderen. Und dann natürlich die jüngsten Ereignisse, die Revolution der Würde und der Krieg. Und diese Arbeit, die Arbeit von Frau Rabe, bekam eine völlig neue Dimension. Eine für uns Ukrainer existenzielle Bedeutung. Denn wir uns in einer Situation befanden, wo es ums Überleben einer Gesellschaft geht, der das Recht auf Selbstständigkeit, auf Freiheit, auf Existenz abgesprochen wird. Und die Stimmen der unmittelbaren Zeugen, Zeitzeugen, der Autoren, der Intellektuellen des Landes, die wollen, die müssen gehört werden, verstanden werden, in erster Linie verstanden werden. Und für diesen Beitrag empfinde ich als Ukrainer eine besondere tiefe Dankbarkeit an Sie. Ja, jetzt habe ich genug geredet. Ich möchte euch gerne das Wort an Frau Katrin Raba übergeben.
Ja, guten Abend. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einladung. Ich bin so überwältigt von Ihrer Einführung, weil das noch nie jemand gesagt hat und mir das eigentlich gar nicht bewusst ist. Ich muss erst mal schlucken. Und dann muss ich auch schlucken, dass ich hier in diesem Saal bin. Als ich hier meine wunderbare Kindheit verbracht habe in Biblosibirsk, gab es keine Ukraine. Das Land endete bei Matthias Zoll, dann kam die DDR und dann kam irgendwas anderes, von dem ich keine Vorstellung hatte. Und Sie werden erschrecken, aber ich glaube, es war das Jahr 2002, als ich einen meiner künftigen Autoren einführen musste, der aus Kharkiv kam. Und ich musste den Atlas aufschlagen und erst mal gucken, wo das liegt. Nur falls hier jemand ist, der denkt, es ist eine Bildungslücke, dass man nicht weiß, wo Slawiansk oder Donetsk oder Dnipropetrovsk liegt. Schlimm ist es zu sehen, wie Geschichte entsteht, so habe ich diesen Vortrag übertitelt. Denn ich werde nie jenen Samstagnachmittag vor 2 Jahren vergessen. Eine ukrainische Bekannte schrieb mir am 1. März 2014 eine kurze Mail. Unser Autor Serhii Jadan sei beim Sturm der Kharkiver Gebietsverwaltung durch prorussische Kräfte verletzt worden und befinde sich im Krankenhaus. Über den Schweregrad seiner Verletzung wisse sie noch nichts, aber er lebt und ist ansprechbar. Wir müssen ihn nach Deutschland holen, dachte ich sofort. Ihm alle notwendige medizinische Hilfe zur Verfügung stellen. Was für eine Tragödie für ihn persönlich, aber auch für den Maidan und auch für die Leser, wenn sie ihn kaputt machen. Wenn er überlebt, aber dauerhaft geschädigt wäre, nicht mehr schreiben könnte. Was würde das, bei diesem Gedanken ertappte ich mich, nicht nur für ihn, seine Kinder, seine Familie, Freunde, sondern auch für uns bedeuten? In den Minuten der Panik wurde mir klar, was für einen aberwitzigen Anspruch ich an diesen Schriftsteller stellte. Dieser panische Gedankensturm sagt etwas über die Rolle, die die Literatur in der Ukraine spielt und über die Person Jadans, dessen Stimme für zahllose Menschen existenziell wichtig geworden war. 1 Monat zuvor waren wir im völlig überfüllten Frankfurter Literaturhaus aufgetreten, zusammen mit Juri Andruchowitsch, Joko Prochasko und Tanja Maljatschuk. Die 4 lasen aus ihren aktuellen Büchern und berichteten über die Lage auf dem Maidan in Kiew. Wie kann sich die Ukraine in all ihrem Unglück glücklich schätzen, solche Autoren zu haben, sagte ich zur Einführung. Wie viel weniger wüssten wir über das, was gegenwärtig auf dem Spiel steht? Und am nächsten Morgen beim gemeinsamen Frühstück unterbreitete ich ihnen einen Plan, ein Schnellband über die Maidan-Proteste bei Surkamp herauszubringen, ob sie ihre Erlebnisse, Eindrücke, Ängste, Hoffnungen formulieren könnten. Abgabe Ende März, erscheinen kurz vor der Präsidentenwahl im Mai, begeisterte Zustimmung. Jadan, so die Verabredung, würde über die Lage in der Ostukraine schreiben, Andruchowitsch von seiner Reise mit einer Theatergruppe quer durch den westlichen Teil des Landes erzählen, Prochasko, der am Vorabend wieder mit seinem wunderbar österreichisch gefärbten Deutsch bezaubert hatte, steuert ein Essay über die Revolution der Würde und den Traum von Europa bei. Tanja Maljatschuk, 30 Jahre alt, Verfasserin einer hinreißend bitterbösen sozialkritischen Geschichte mit dem Titel Biografie eines zufälligen Wunders, schildert aus der Perspektive ihres Wiener Exils, wie sie mitzittert und mitleidet und warum sie sich entschieden hat, die Ukraine zu verlassen. Jadan lebt in Kharkiv, der Metropole im Osten des Landes. Die 3 anderen stammen aus Ivano-Frankivsk, dem einzigen österreichischen Stanislau, das bis 1962 Stanislawiv und in der Zeit zwischen den Weltkriegen polnisch Stanisławów hieß. Für die erstaunliche Fülle literarischer Talente in der kleinen westukrainischen Stadt Taras Prochasko, Ljubko Deresch, Halina Petrosinjak, Juri Iwanetz und viele andere wären zu nennen, hat sich der Ausdruck Stanislauer Phänomen eingebürgert. An jenem Abend, Anfang Februar 2014 in Frankfurt, hatte Jadan eine Szene aus seinem Roman Woroschilow Grad, auf Deutsch Die Erfindung des Jazz im Donbass, für die Lesung ausgesucht. Ein Fußballspiel irgendwo bei Luhansk, die Mannschaft des Ich-Erzählers gegen die Gasler. Die Gasler heißen, weil sie als Gastarbeiter aus den Ölbohrgebieten Galiciens in die Donbassgruben gekommen waren. Zu Beginn der Szene sitzen sie ums Lagerfeuer, braten Hammelfleisch. Zitat, sie glichen Mongolo-Tataren, die sich nun nach dem gelungenen Überfall auf die Gastürme der Kiewer Rus ausruhen. Zitat Ende. Das Fußballspiel wird temporeich erzählt mit schnellen Pässen, dialogreich, witzig, in federnden rhythmischen Sätzen, aber es war, Zitat, von Anfang an kein schönes Spiel. Plötzlich, mitten in den physischen und verbalen Keilereien, halten ein paar Spieler Totschläger, Nunchakus und Baseballschläger in den Händen. Die Gasler ziehen Bretter, Soldatengürtel mit eingelötetem Blei und Ziegelscherben hinter ihren Rücken hervor. Ein Schauspieler trug die Passage auf Deutsch vor, in der gelenkigen Übersetzung von Sabine Stöhr und Juri Durkot. Es ist eine wüste Szene. Und das Publikum hätte auch noch die Stelle 40 Seiten später hören müssen, als der Erzähler über einen verwilderten Friedhof geht und die Namen der Gasler auf den Steinen erkennt. Alle umgekommen in Tschetschenien in den 90er Jahren. Es war ein Geisterspiel gewesen. Ohne Ankündigung wechselt der Roman die Zeitebene, als ginge man gerade mal von einem Raum in den anderen. So etwas gab es bisher nicht in Jardins Texten. Mit diesem Roman betritt er literarisches Neuland. Das Industriegebiet des Donbass, eine Steppen- und Hügellandschaft, durch die 1943 die Wehrmacht gezogen war, ein Held des Buches, der Geschichtsstudent Thälmann, gräbt Panzerteile und Helme deutscher Soldaten aus. Dieses Gebiet verwandelt Jardin in eine phantasmagorische Landschaft. Seine Hauptfigur Hermann, unabhängiger Experte, ein typischer Jardin-Held, der mal hier, mal da mitmischt in der Politik und bei kleinen Start-ups, wird zur Tankstelle seines Bruders gerufen. Der Bruder ist verschwunden, die lokalen Oligarchen, die sogenannten Maiskönige, machen den Mitarbeitern die Hölle heiß, bitte sofort kommen. So beginnt diese Geschichte. Sie öffnet einen geografischen und historischen, aber auch sozialen Raum, der den Lesern ein Gefühl für die Easy Rider-Atmosphäre am Rande Europas vermitteln sollte, wie ich damals sehr ahnungslos auf dem Buchumschlag textete. Das Buch liegt dort. Eine Mitarbeiterin einer EU-Mission tritt auf, Seite an Seite mit Hippies und Kosaken, die sich tatarischen Heil- und Gebetspraktiken widmen. Wiedergänger jener Steppennomaden, die vor Jahrhunderten ihre Freiheit genossen und Angst und Schrecken verbreitet hatten. Aber auch amerikanische Anarchisten kommen ins Spiel und mit ihnen die Geschichte des John Hughes, der Ende des 19. Jahrhunderts im Donetsk-Becken die Bergbaustadt Jusowka gegründet hatte, später Stalino, heute Donetsk. Sie merken schon, hier geht es nicht mit rechten Dingen zu. Hier herrscht die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Wie transparente Räume schieben sich Epochen ineinander. Die endlosen Sommer auf den gelben Feldern, die Entwurzelung der Älteren, die mit dem Ende der Sowjetunion ihre Arbeit und ihre Perspektive verloren, das kommunistische Chaos, in dem jeder sich seine eigenen Regeln erfindet, und das alles vor dem Hintergrund einer Landschaft sterbender Industrien, durchzogen von Eisenbahnstrecken und heißen Autostraßen. Endlose Steppe, ewige ferne Horizonte. Jardins Donbass, der frühere sowjetische Süden, das Atlantis seiner Kindheit, ein leeres, ruiniertes Gelände von grenzenloser Freiheit, Anarchie und, Zitat, unklarer Staatlichkeit. Ist der Gegenentwurf zu Juri Andruchowitschs Mitteleuropa-Mythos, einer Ruinenlandschaft ganz anderer Art. Sowjetischer Westen, das einstmals polnisch-österreichische Galizien mit seinen vielen Grenzen, Sprachen, Nationalitäten. Darauf komme ich noch zurück. Nach ein paar bangen Stunden meldete sich Jardin auf Facebook, er sei okay, er werde weiterkämpfen. Ein Bild im Internet zeigt ihn, ein Bild übrigens, das um die Welt ging, wie er mit blutendem Kopf vom Platz geführt wird. Details der Schlägerei wurden bekannt. Prorussische Kräfte hatten die Besetzer der Gebietsverwaltung aus dem Gebäude geholt, sie auf eine Plattform gestellt, einen Kreis um sie gebildet und sie gezwungen, vor ihnen niederzuknien. Wer das nicht tat, wurde geschlagen. 3 Wochen später trafen wir uns auf der Leipziger Messe. Er kam aus Warschau mit einem genähten Augenlid. Ein 100stel Millimeter habe gefehlt und er hätte sein Augenlicht verloren. Der polnische Penn hatte sich darum gekümmert, dass er in Warschau behandelt wurde und erst einmal in Sicherheit war. Wer ist dieser Serhii Jardin? 1974 in Starobilsk im Gebiet Luhansk als Sohn eines Lastwagenfahrers geboren, wuchs er russischsprachig auf und begann auf Ukrainisch zu schreiben, um sich, wie er sagte, von seiner Umgebung abzuheben. Das Ukrainische war für ihn die Sprache der Rebellion. Jardin gehört zur Generation derer, die erwachsen wurden, als die Sowjetunion zusammenbrach. Ihre Kindheit fiel in die späte Stagnationszeit der Brezhnev-Ära, die Pubertät in die Perestroika. Er war 17, als die Ukraine unabhängig wurde. Und im Jahr 1 der unabhängigen Ukraine veröffentlichte er seine ersten Gedichte und begann in Charkiw Germanistik und Ukrainistik zu studieren. Inspiriert von einem Song der nationalistischen Folklore-Gruppe Brati Hadyukine, Schneckenbrüder, die seit 1991 auf Festivals in der ganzen Ukraine auftrat, um das patriotische Feeling zu befeuern, gründete Jardin 1992 die Gruppe Cervona Fira, Rote Fuhre. Fira, das lässt sich auch als Akronym lesen für Fantastica, Informatia, Rosbaha, Unterhaltung, Avantgarde. Jardins Formation ist die ostukrainische Antwort auf die Performancegruppe Bubabu um Juri Andruchowitsch in Lemberg, die dort seit Mitte der 80er Jahre, vor allem nach Tschernobyl, in einem Klima der Auflehnung gegen das Parteiestablishment mit Karnevalesken die Sowjetmacht, aber auch den ukrainischen Trachtenpatriotismus verspottenden Auftritte Furore machte. Jardin promovierte über Michail Siemenko, einen Dichter des ukrainischen Futurismus der frühen 20er Jahre. Diese Autoren der sogenannten erschossenen Wiedergeburt, einer ukrainischsprachigen Avantgarde, die unter Stalin umgebracht wurde, waren für Jardins künstlerische Entwicklung so bedeutsam wie für den eine Generation älteren Andruchowitsch, der aus einer Lemkin-Familie gebürtige ukrainische Surrealist Bohdan Ihor Antonitsch, der 1937 in Lemberg starb. Aber auch die russischen Futuristen beeinflussten ihn. Velimir Chlebnikov, der Erfinder des Zaum und der Sternensprache, der 1919-20 in Charkow lebte, und Alexei Krutschonich, mit dem er 1912 das Manifest »Eine Ohrfeige dem öffentlichen Geschmack« veröffentlicht hatte. Eine andere wichtige Quelle, aus der Jardin als jugendlicher Dichter schöpfte, war die gereimte postmoderne Verskunst der Bubabisten, namentlich Andruchowitschs. In die literarischen Kreise der Stadt führte ihn seine Tante ein, die ukrainische Schriftstellerin und Übersetzerin aus dem Deutschen, Oleksandra Kowaljowa. Sie leitete Anfang der 90er Jahre den Verein Erbe, der sich im Unterschied zur Ruch der Volksbewegung der Ukraine für die Perestroika nicht mit Politik, sondern eher mit der ukrainischen Kultur und Geschichte befasste. Sie machte ihren Neffen mit Autoren, Künstlern und auch dem Schriftstellerverband bekannt. Und er sagte, so lernte ich die ukrainischen Kreise kennen, die für mich 93, 94 ziemlich wichtig waren. Mir schien, das war das Milieu, in dem man sein musste, denn alle waren dort, unsere Leute. Es war die Zeit, in der die ukrainische Gesellschaft, nicht anders übrigens als die russische, sich von der ideologischen Bevormundung befreite, die Unterdrückten bisher nur in der amerikanischen und kanadischen Diaspora diskutierten Kapitel der nationalen Geschichte entdeckte, vor allem den Holodomor, die von Stalin herbeigeführte Hungerkatastrophe 1932-33, bei der Millionen Ukrainer umkamen. Obgleich vor allem die Gebiete um Charkiw und im Süden des Landes davon betroffen waren, spielten diese Debatten um die identitätsstiftende Rolle solcher Erinnerungen vor allem in Kiew und Lemberg eine Rolle. Es war die sogenannte galizische Lokomotive, die der neuen Ukraine den identitätspolitischen Kurs vorgab. In Charkiw, der Stadt im Grenzland zu Russland, fühlten sich die meisten Bürger Moskau näher als Kiew, was aber nichts daran änderte, dass sie sich bei der Abstimmung im Dezember 1991 mit 75,8% für den Unabhängigkeitskurs aussprachen, im galizischen Ternopil 98,7%, auf der Krim bei der geringeren Wahlbeteiligung 54,2%. Man muss diese Zahlen sich immer mal wieder ins Gedächtnis rufen. Jardin und Andruchowitsch, die ich hier, das bietet sich einfach an, Auch als Vertreter zweier Generationen und zweier Regionen behandle, haben beide mit der dissidentischen Kultur der sogenannten Schäste Desjatniki gebrochen, den Autoren, die wie Jardins Tante ihre künstlerische Arbeit in den 60er Jahren begannen, im Samizdat publizieren mussten und vor allem in Kiew stark unterdrückt wurden, was eine in ihren Augen heute gewisse Provinzialisierung zur Folge hatte. Diese Autoren pflegten das nationale Erbe, verstanden sich als Archäologen der marginalisierten ukrainischen Kultur, die ihnen heilig war. Andruchowitsch schockte die Gralshüter, indem er die reine ukrainische Sprache mit Schimpfwörtern, Flüchen, Verballhornungen und unzähligen Neologismen versetzt zum Material seiner Gedichte und Performances machte. Während die linguistischen Stickblusen Zielscheibe seines Spotts waren, galt seine Schärfe und Bitterkeit allem Sowjetischen, das in Gestalt der russischen Sprache, der russischen Popmusik, des russischen Fernsehens daherkam. Anders Jardin. Als junger Patriot der unabhängigen Ukraine, der T-Shirts mit rotem Stern oder mit dem Anarcho-A trug, mixte er nationale Mythen und Symbole mit westlicher Popkultur. Das Sowjetische taucht als Kindheitswelt auf. Die obsessive Beschäftigung mit dem Martyrium der Ukrainer unter Stalin, mit den Vertreibungen und Mordkampagnen während des Krieges, Thema auch bei Andruchowitschs Generationsgenossinnen Oksana Sabuschko und Maria Matjos, ist ihm fremd. Geschichte als Reservoir der nationalen Identität hat Jardin nie interessiert. Er folgt eher dem Song von Fehlfarben. Geschichte wird gemacht, es geht voran. Wenn er sich auf historische Pfade begibt, wie in Guljaj Polje, wo er nach Spuren des Anarchisten Nestor Machno sucht, oder in Wien, wo ihn die morbide Atmosphäre in der Kapuzinergruft kaum spürbarer anfällt als in den Hotelabsteigen Wand an Wand mit serbischen Prostituierten und russischen Drogendealern. Wenn Jardin sich dem Historischen zuwendet, dann eher so, wie man sich einem Wind aussetzt oder in einen Fluss eintaucht, sich umspielen lässt und fängt, was einem poetisch reizvoll vorkommt. Wie zum Beispiel in dem Gedicht, mit dem ich ihn 2003 in Berlin zum ersten Mal erlebte. Ein schmächtiger, junger Mann in brauner Kordjacke trug Lyrik vor, freie Rhythmen, Prosodie, eine fesselnde Bildsprache. Ich zitiere: Du schreibst noch heute zurück, berührst die warmen Lettern, suchst sie im Dunkeln aus, verwechselst Vokale und Konsonanten wie die Druckerin in einer alten Warschauer Werkstatt. Und etwas weiter: In frischem Schnee wie in Servietten liegt Mitteleuropa. Jardin kam damals aus Wien als Herder-Stipendiat. Er arbeitete an einem Gedichtband, dem 6. oder 7., und schrieb seine ersten Prosatexte. Zugespitzt könnte man formulieren, Andruchowitsch folgt einem nationalen Narrativ. Wer sind wir, die Ukrainer, die wir nicht länger russisch kolonisiert werden wollen? Wohin gehören wir? Woher kommen wir? Wer gehört zu uns und wer nicht? Jardin hingegen stellt diese Fragen etwas anders. Wer sind wir, Bürger eines unabhängigen Staates, die sich ihrer korrupten Eliten entledigen wollten? Wie wollen wir leben? Wie wollen wir zusammenleben? Er folgt einem sozialen Narrativ. Wohlgemerkt, beide revolutionieren eine Sprache, deren literarische Tradition nicht vergleichbar stark ausgeprägt war und auch, muss man wirklich sagen, nicht so groß ist wie die russische. Deren Helden Taras Schewtschenko und Lesja Ukrainka nicht an Puschkin und Achmatowa heranreichen. Sie tun es in einem zweisprachigen Land, Jardin in einer Region, in der viele Autoren Russisch schreiben und sich dennoch als ukrainische Schriftsteller bezeichnen. Ein Thema, auf das wir vielleicht in der Diskussion noch eingehen können.